Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer von der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadt Kirche Winterthur. Der Podcast vom Landeskirchenforum richtet sich an reformierte Kirchgemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube auch etwas mit ihnen zu tun haben.
Das ist Staffel 8, Staffeln über Bücher, Episode 1. Die Kirche ist tot, es lebe die Kirche.
Die 8. Staffel ist, so wie auch schon die Staffel 5, den Büchern gewidmet. Den Büchern, die uns im Thema Gemeindebau besonders fest inspiriert haben und beschäftigen. Heute geht es um das Buch «Die Kirche ist tot, es lebe die Kirche» von Heinz-Peter Hempelmann. Bevor wir aber einsteigen mit dem Buch, zuerst noch der Hinweis, «Aufwärts stolpern» gibt es jetzt neu auch als Videopodcast. Das heisst, wenn ihr uns nicht nur zuhören wollt, sondern auch zuschauen wollt, könnt ihr das jetzt machen auf YouTube. Dazu findet ihr den Link in den Shownotes. Jetzt, Lukas, du hast das Buch vorgeschlagen, «Die Kirche ist tot, es lebe die Kirche». Wieso?
Ja, das Buch beschäftigt sich mit den grossen Fragen von der Kirchenentwicklung. Der Heinz-Peter Hempelmann ist Deutscher, er ist ein Landeskirchler. Und die beiden Sachen bedeuten auch, dass er wie eine Art den Blick auch hat, zum Beispiel auf die Kirche in Ostdeutschland, wo das landeskirchliche System zum Teil schon richtig gehend zusammengebrochen ist. Das heisst, es ist zum Teil auch ein Blick wirklich weit in die Zukunft, in 10 oder 20 Jahren. Es ist auch sehr darum sehr provozierend. Und ich glaube schon, dass wir da auch als Reformierte in der Schweiz einiges können von dem Buch hier profitieren.
Ja, ich habe beim Lesen schon ein paar Mal das Bedürfnis gehabt, um irgendwie zu sagen, stopp, das kannst du doch nicht so sagen. Ja. Also er tut schon gerne steile Thesen raushauen. Ja. Und ich habe das Gefühl, er peitscht uns da in die richtige Richtung und darum lohnt es sich schon, um das Thesenbuch auch wirklich ernst zu nehmen.
Mhm. Ja, genau. Also, Heinz-Peter Hempelmann hat ein paar Thesen, warum dass die Kirche keine Zukunft hat. Erster Punkt, sie versteht sich als Hüterin vor der Moral. Und der Hempelmann selber, jetzt von seiner Geschichte von den letzten Jahrzehnten, er ist ja quasi der Meister von der Milieustudie, die grosse Milieustudie, die es ja immer wieder gegeben hat, wo irgendwie 10 oder 11 oder so Milieu gibt. Und der Hempelmann, und das ist auch, glaube ich, die Wirklichkeit, sagt, die Kirche erreicht irgendwie 2 bis höchstens 2,5 von denen 10 oder 11 Milieus. Und für die reden sie. Und vor allem haben sie den Eindruck, sie seien die Hüterin vor der Moral. Und er schreibt dann, eigentlich richtig und wichtig sind nur die Menschen mit einer postmateriellen Einstellung, am besten sozial, ökologisch zugespitzt. Und dann geht er weiter und sagt, ja, aber die Leute, die wollen sich eben gar nicht mehr vorschreiben lassen, wie sie zu leben haben, und die Rolle als Hüterin von der Moral ist vorbei. Und einfach, damit man es richtig versteht, ich selber, wir haben 4 Kinder, aber kein Auto. Und zwar aus Überzeugung. Also das heisst, die ganzen ökologischen Fragen, die teile ich. Aber, sagt der Hempelmann, heutige Menschen, wenn sie sich um Ökologie kümmern, dann gehen sie lieber in eine Umweltschutzorganisation, statt dass sie bei der Kirche sind.
Ja, mir hat es schon ein bisschen wehtun, als ich das gelesen habe. Weil irgendwie, also ich finde gerade das Thema Klima sehr wichtig und ich finde auch wichtig, dass sich Kirche wirklich dazu positioniert, auch öffentlich etwas dazu sagt. So. Aber ich sehe es im Punkt mega, dass das natürlich nur eine sehr kleine Gruppe anspricht und dass es irgendwie dann auch ein Stück weit kann Menschen davon abhalten, sich mit der Kirche in Verbindung zu setzen oder mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen, wenn sie einfach diese Werthaltung nicht teilen. Und das wäre schade. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt heissen würde, man darf das gar nicht mehr so ein bisschen sozial-ökologische irgendwie kommunizieren, sondern halt einfach, dass man sich muss überlegen, was sind denn die Bedürfnisse der anderen Milieus oder was sind die Werthaltungen der anderen Milieus und wo können wir die aufnehmen und denen auch einen Platz geben in der Kirche und irgendwie unsere Kirchenkultur so gestalten, dass sich die Leute auch wohlfühlen.
Ja. Aber weißt du, an anderer Stelle sagt er, im Zusammenhang mit diesen Milieus, dass man, wenn man genau anschaut, merkt, dass möglicherweise einige von den wichtigen Sachen in der Landeskirche eigentlich gar nicht theologische Anliegen sind, sondern eigentlich Anliegen aus dem Milieu, wo die Leute kommen. Also von daher sehr provozierend. Komm, wir lassen es einfach mal bei dem. Die Kirche hat keine Zukunft, sagt der Hempelmann, weil sie die falschen Leute ausbildet und auch noch falsch. Also sie bildet theologische Wissenschaftler aus an der Uni, anstatt quasi Entrepreneur, die in einer Großstadt können Sachen anrissen. Und sie bildet sie in Unis aus. Und dort ist die Maxime, sagt er, der methodische Atheismus. Und dann, Zitat, die Konsequenz: Gott als Wirklichkeit kommt im Theologiestudium nicht vor. Es wäre unwissenschaftlich, ihn als Realität ins Spiel zu bringen. Dazu sagt er, bildet Unis aus, und er selber ist ja Dozent an der Uni, also einfach, der ist doktoriert und alles. Er ist nicht irgendwie ein dummer Mensch, der da schreibt. Und grundsätzlich sagt er, die Unis bildet aus mit dem Grundsatz, je weiter etwas weg ist von der Praxis, desto wissenschaftlicher.
Ja, das heisst, wir sind eigentlich die falschen Leute.
Ja, du, Job dich schon, ja, glaub ich.
Ja, also ich glaube schon, dass er recht hat. Ich meine, so viele Sachen, die man im Studium gelernt hat, ist jetzt nicht wahnsinnig relevant. Oder beziehungsweise ich bräuchte ganz viele andere Sachen, die ich nie gelernt habe. Wo ich jetzt merke, dass man irgendwie anders sich beibringen oder irgendwie anders lernen. Halt einfach auch durch die Praxis irgendwie lernen. Und gleichzeitig würde ich aber schon sagen, es lohnt sich schon, dass man Zeit hat, um sich grosse theologische Fragen zu stellen und dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Also ich bin mega froh um die 5 Jahre, wo ich auch einfach können, meinen eigenen Glauben reflektieren und festigen und irgendwie merken, wieso glaube ich das überhaupt. Weil ich glaube, wenn man das völlig rausstricht oder einfach nur noch auf Praxis fokussiert und nicht mehr so viel kann in die Tiefe gehen, dann hat man nachher vielleicht einfach die verschiedenen Glaubenskrisen, die man jetzt während dem Studium hat, hat man nachher vielleicht einfach dann in der Praxis. Und das, ja, ist die Frage, ob das dann sich gelohnt hat.
Guter Punkt, ja. Und dann sagt er, die Kirche hat auch keine Zukunft wegen dieser Fixierung aufs Pfarramt. Oh, nochmal etwas gegen uns. Weil einfach, das sagt er, wenn man sparen muss, dann spart man zuerst an allen anderen Stellen und zuallerletzt am Pfarramt. Und das sei eigentlich nicht sinnvoll. Und dazu, noch zum einen draufgeht, die Kirche hat keine Zukunft, dann höre ich den gleich auf, dann ist der Teil auch abgeschlossen. Die Kirche hat keine Zukunft, weil sie glaubt, dass sie als Kirche nicht untergehen kann. Und natürlich gibt es die Bibelstellen, dass die Gemeinde von Jesus Christus wird bleiben und so weiter. Aber die Landeskirche, die Kirche, meint sie als Institution, können nicht untergehen. Und weil sie das glaubt und trotzdem muss downsizen, geht sie von Strukturreform zu Strukturreform zu Strukturanpassung, anstatt grundsätzlich neu anzufangen. Das haben wir ja auch schon gehabt in dieser Episode mit Lukas Kundert von der 2. Staffel, Episode 9, wo er sagt, das wird auf die andere und wir sollten nicht von Strukturreform zu Strukturreform stolpern.
Ja, das braucht mega viele Ressourcen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, es ist noch einfach, um jetzt so als Jugendarbeiterin zu sagen, ja, man müsste sich jetzt nicht so um die Strukturen kümmern. Ich bin gerade vor kurzem in einem Kaffee gesessen und habe mit einem Pfarrkollegen so ein bisschen visioniert über die junge Erwachsenenarbeit. Und dann ist zufälligerweise unsere Kirchenpflegepräsidentin vorbeigelaufen und hat dann so gesagt, ja, ihr könnt da gut ein bisschen visionieren und ich muss nachher probieren, das irgendwie wieder in Strukturen reinzugiessen.
Guter und, Punkt.
Ich bin mega froh, gibt es Leute, die sich dann um die Strukturen kümmern. Aber ich glaube, es muss halt wirklich so rumlaufen, dass man mal anfängt, etwas machen, in eine Richtung gehen und dann schauen, wie man nachher die Strukturen um das umbaut.
Ja, also ziemliches Landeskirchen-Bashing eine Art. Aber dann kommt ein weiterer Teil unter Perspektiven.
Ja, es bleibt zum Glück nicht stehen beim Negativen, sondern er hat schon auch noch Hoffnung für die Kirche. Er sagt, zum einen, die Kirche hat Zukunft, weil Gott die Kirche nicht loslässt. Und zwar, weil Gott das Schwache liebt. Ja, das ist, glaube ich, schon der wichtigste Punkt. Das ist das, was uns Hoffnung geben kann. Und gerade weil Gott das Schwache liebt, ist auch eine schwache Kirche eigentlich nicht unbedingt etwas Schlechtes.
Ja. Gott lässt die Kirche nicht los, aber, sagt er, die Kirche muss lernen, loszulassen. Sie muss die Positionen und Privilegien, wo sie bis jetzt Selbstverständlichkeit als grosser Player in der Gesellschaft, die wird sie müssen loslassen. Das sagt er sehr klar. Und dann habe ich gedacht, ja, und wir in der Schweiz, hier in der Berner Kirche, im Ensemble, im Heft von der Berner Kirche, Titel, Überschrift, eine wichtige Rolle in der Gesellschaft, Leistungen der Kirche, wo ausgewiesen wird, wie viel gesellschaftliche Leistungen die Kirche bringt. Und der Hintergrund von dieser Diskussion, die es in verschiedenen Kantonalkirchen gibt, ist das, was die Kirche bekommt vom Staat an Finanzierung. Und ich bin sehr für das. Ich bin sehr dafür, alles, was hilft, unseren Auftrag zu machen. Die Frage ist einfach, würde der Hempelmann sagen, ja, und wenn das einmal wegfällt, was ist denn? Was haben wir denn für einen Plan, wenn ihr die Positionen und Privilegien nicht mehr habt?
Mhm. Und ich glaube, es geht ihm eben nicht darum zu sagen, das ist alles blöd und das sollte man gar nicht mehr haben, sondern um eine Haltungsfrage von, was ist eigentlich unsere Identität und haben wir noch ein Bild von uns als Kirche, wenn wir jetzt nicht mehr die grosse Rolle spielen? Wissen wir noch, wer wir denn sind und geben wir uns überhaupt noch eine Existenzberechtigung, wenn wir nicht mehr der grosse gesellschaftliche Player sind?
Ja.
Und er sagt aber eben, die haben wir. Also Chile ist, hat immer eine Existenzberechtigung, auch wenn sie schwach und klein ist.
Ja, weil Gott wirkt. Mhm. Und das macht er weiterhin. Dann sagt er weiter, aber eigentlich das, dass wir quasi nicht mehr die Position in der Gesellschaft haben, die kann auch helfen, wieder das zu finden, was er Unique Selling Point nennt, das, was uns ausmacht. Nicht unbedingt die Ökologie, das hat er vorher abgehandelt und so weiter, sondern das Evangelium. Und wenn da jetzt quasi eine neue Generation anwächst, wo eigentlich gar nicht so berührt ist mit vielem von der Kirche, dann können auch die Geschichten von der Bibel und die Botschaft von der Bibel wieder ganz neu wirken. Und die Kirche kann so wieder das entdecken, was sie eigentlich ausmacht.
Ja, er sagt dann weiter an Trille, muss lernen, dass sie eben keine Volkskirche mehr ist. Mhm. Und das muss man tatsächlich lernen, was denn das heisst. Also, das heisst einerseits strukturell, dass man immer mehr einen freikirchlichen Status hat, auch auf die Art und Weise, wie man Leute mit einbezieht oder auch wie die Leute als Mitglieder funktionieren. Also, dass es mehr ein freiwilligkeitskirchliches Merkmal hat und nicht mehr einfach Leute Mitglied sind qua Geburt, so.
Ja.
Und das heisst, man muss irgendwie lernen, mit dieser Schwäche umzugehen und irgendwie können schwach anfangen. Und nicht in die Reformfalle eingehen oder aus der rauskommen, wo man schon drin ist. Dass man einfach immer wieder das Gleiche probiert machen, einfach ein bisschen kleiner.
Ja, genau. Und dann ist halt die Frage, okay, und wie, wenn wir doch eine Institution sind, mit Abläufen, mit Strukturen, wie soll denn der ganze Wandel passieren? Und der erste Punkt, den er sagt, ist, dass die Kirche wird Bypass am System vorbeilegen, also quasi neben den kirchlichen Strukturen ein System aufbauen, wo einfach nicht fragt, hat man es immer schon so gemacht, wo nicht fragt, ob man jetzt darf ein Abend mal feiern, wenn nicht der Pfarrer dabei ist, sondern es einfach einmal macht, wo nicht gegen das System kämpft, sondern wo einfach neben System durch funktioniert.
Das heisst so ein bisschen nicht die Regeln ändern, aber die Regeln nicht mehr unbedingt befolgen. So.
Genau, und nicht kämpfen dagegen, sondern einfach nebendran neue Sachen aufbauen. Und umgekehrt ist dann auch quasi die Aufgabe von der Kirchenleitung, das zuzulassen, vielleicht sogar zu fördern, dass die Parallelwelt gibt. Und dann sind wir bei der Mixed Economy von den Anglikanern. Er hat natürlich auch die Welt nicht neu erfunden. Aber das wird der Weg in Zukunft sein, neben der normalen Dienstleistungskirche neue Sachen anfangen, wo es neue Logiken gibt. Und in der dritten Phase, das habe ich sehr interessant gefunden, ist quasi, dass irgendwann dann muss die Kirche die Logik umkehren. Also anstatt fragen, ob etwas erlaubt ist, ist zu fragen, ja, was braucht es eigentlich überhaupt noch? Nicht fragen, was von dem, was wir bis jetzt gemacht haben, können wir noch erhalten, sondern eher zu fragen, was ist eigentlich Ballast, was kann eigentlich weg von all dem Sachen, von all den Sachen, die wir machen, was behindert uns und dann so weitergehen. Also wirklich ganz neu ansetzen und nicht einfach immer downsizen quasi. Mhm. Und dabei wird sie, sagt er, die Kirche wird auf Qualität statt Quantität setzen. Also das ist jetzt vielleicht spezifisch deutsche Diskussion. Also zum Beispiel sagt er, in vielen Kirchgemeinden in Deutschland, die führen ja Kitas zum Beispiel, Kindergärten oder auch zum Teil Altersheim. Und er sagt ja, aber wenn eine Kirche, eine Kita zum Beispiel nicht kann evangelisch prägen, dann sollte man doch die Kita, eine Kita ist schon eine gute Sache, sollte man die lieber einem anderen Träger übergeben. Also nur noch das machen, was wir wirklich evangelisch prägen können. Qualität statt Quantität. Ja. Man hat das ein bisschen erinnert an die Diskussion in der Episode 2 von der 6. Staffel mit der Franziska Huber, wo es um Innovation gegangen ist und wo sie erzählt hat, ja, also bei innovativen Sachen fragt man immer, ja, ist das überhaupt noch kirchlich? Das würde man aber bei einem Seniorennachmittag nicht machen. Hat man schon immer gemacht. Und darum fragt man gar nicht, ja, ist denn das überhaupt Kirche? Ist das überhaupt evangelisch? Und da einfach der Stachel im Fleisch, auch bei diesen Sachen, wenn man muss downsizen, und dann geht wirklich von einer Kirche aus, wo die Ressourcen einfach fehlen, dann nochmal zu fragen, ja, wenn wir jetzt hier fürs Dorf Seniorenarbeit machen, können wir das evangelisch prägen? Oder sonst, wenn die Ressourcen nicht mehr gehen, dann lassen wir das einfach bleiben.
Ja, ich finde das schon noch ein spannender Punkt, weil wenn man sich das jetzt so überlegt, wenn jetzt Kirche sich wirklich aus allem zurückziehen, wo diakonisch ist, das ist ja häufig noch genau der Grund, wieso, oder zumindest der Grund, wo Kirche nach außen verkauft, wieso, dass es sich lohnt, zum noch Mitglied bleiben in der Kirche, selbst wenn man mit dem Glauben vielleicht nicht mehr so viel anfangen kann. Und wieso, dass Kirche Relevanz hat. Und die Frage ist, also ich frage mich dann schon, wie viele Leute würden jetzt zum Beispiel drum dann nachher austreten? Und wie viel würden wir dann doch nochmal an Ressourcen verlieren? Und dann noch weniger haben, wenn man sich jetzt auch noch aus den diakonischen Sachen rausnimmt? Aber ich finde, also gerade eben, wenn schon wenig Ressourcen rum sind, muss man sich unbedingt überlegen, wo lohnt es sich noch zu investieren? Und wenn man gar nicht kann, das Diakonische mit dem Evangelischen verbinden, dann, ja, dann ist es schon berechtigt, um das vielleicht aufhören.
Ja, und eben der unique selling point, Evangelium, was können wir evangelisch prägen und was nicht. Also die Diskussion, weißt du, ich gehe jetzt auch nicht 10 Jahre Nachmittag bei uns im Dorf aufhören, das will ich sicher nicht machen, aber die Frage stellen, was eigentlich machen wir wirklich, müssen wir wirklich alles weitermachen, was wir bis jetzt gemacht haben, das finde ich eine sehr gute Frage. Und dann ein Punkt, wo ich unbedingt noch darauf eingehen ist, das hat mich sehr provoziert, ist, dass der Hempelmann sagt, Kirche wird in Zukunft in Menschen investieren und weniger in Immobilien. Also wenn sich eine kirchliche Immobilie finanziell tragen lässt und wenn sie auch eine Ausstrahlung in der Umgebung hat, dann kann man sie behalten. Aber sonst sollte man eigentlich die Kirche oder beziehungsweise die kirchlichen Gebäude abgeben. Und vor allem die neuen Entrepreneure, die werden eher mieten als besitzen.
Mhm. Ja, weil das macht ja, gibt auch ganz viele Möglichkeiten, um wie sagt man dem? Einfach an Orten zu sein, wo noch nicht belastet sind durch irgendeine, durch Kirche oder durch die kirchliche Präsenz oder durch die Ausstrahlung von einem Kirchengebäude, wo vielleicht die Leute daran hindern, um reingehen.
Ja. Und das ist auch etwas, wie gesagt, er ist ein Milieu-Mensch, hat die ganze Milieu-Diskussion geprägt. Er sagt dort auch sehr klar, dass kirchliche Gebäude, speziell Kirchgemeindehäuser und so weiter, dass die auch Ausdruck sind von einem Milieu, so wie sie gebaut sind, wie sie eingerichtet sind. Die widerspiegeln ganz bestimmte Milieu und sie tun auch Ekelschranken aufbauen gegenüber anderen Milieus. Also vor ein paar Wochen bin ich in einem Kirchgemeindehaus, nicht bei mir in der Kirchgemeinde, gewesen. Und dann habe ich ein Foto gemacht von ihrer Kaffeemaschine für Filterkaffee. Eine grosse Kaffeemaschine, hat das bei uns in Familienchat reingestellt und hat dazu geschrieben, wie sagt man, dass man in einem Kirchgemeindehaus ist, ohne zu sagen, dass man in einem Kirchgemeindehaus ist.
Ja.
Und dort ist auch ganz brutal, dass er sagt, dass eben die Kirchgemeindehäuser unter Umständen können auch Ekelschranken aufrichten und Darum muss man auch über diese Sachen nochmal reden. Vor allem, weil er, das ist dann, glaube ich, der letzte Punkt in seinem Buch, sagt er, quasi in dieser Milieudiskussion ist ja so, man ist der, wo man ist. Ich bin ein 57-jähriger weisser Mann, ökologisch orientiert und so weiter. Ich kann mich nicht einfach ändern. Ich bin, wer ich bin. Und wenn ich jetzt probiere, andere Leute zu erreichen, das funktioniert wahrscheinlich gar nicht. Aber die Kirche sollte Leute finden aus anderen Milieus und die eine Art ermutigen, in ihrer Lebenswelt vom Evangelium zu reden und dort etwas Neues zu machen. Und die werden dann eben möglicherweise nicht ins Kirchgemeindehaus mit dem Filterkaffee angehen, sondern die werden sich dann halt vielleicht in einer hippen Bar treffen und dort ihre Arbeit machen. Also die Kirche sollte quasi Leute aus anderen Lebenswelten ermutigen, auf ihre Art, in ihrer Kultur und ihrer Lebenswelt Sachen aufzubauen. Und dann sind wir wieder bei der Mixed Economy von der englischen Kirche, der anglikanischen Kirche, wenn sie dort eben mit Fresh Eggs neben der Kirchgemeinde zu neue Sachen anfängt. Mhm.
Ja, das wäre es dann fast schon gewesen mit dieser Episode. Die Zusammenfassung von diesem Buch, die findet ihr in den Shownotes, den Link dazu. Und wenn ihr jetzt findet, ich will aber nicht nur die Zusammenfassung lesen, sondern das ganze Buch, dann meldet euch bei uns. Die erste Person, die sich bei uns meldet, die kommt das Buch zugeschickt über. Und noch der Hinweis auf unseren Newsletter. Ja, wir haben einen Newsletter, den ihr abonnieren könnt. Dann bekommt ihr jedes Mal, wenn eine neue Episode rauskommt, ein Mail über, das ein bisschen beschreibt, um was es geht. Und ihr dann könnt überlegen, ob es sich lohnt, zum reinzuhören.
Ja. Gut, dann ist das jetzt also gewesen von der Staffel 8, Episode 1 von «Aufwärts stolpern», ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin oder Ihren Fernseher auch nächstes Mal wieder einschalten.